Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Gesundheit für alle. Der Podcast für mehr Gesundheitsbewusstsein und Eigenverantwortung für ein möglichst langes Leben. Ich habe hier heute die große Freude, neben einem der renommiertesten Kommunikationstrainer und Keynote-Speaker sitzen zu dürfen. Er ist mehrfacher Buchautor, er ist Unternehmer und Geschäftsführer der Communico GmbH. Sogar Top-Manager und Politiker lassen sich bei ihm ausbilden und auf ihre Vorträge vorbereiten. Er ist Papa zweier toller Söhne und ja, ich freue mich heute, da er Experte ist für Rhetorik und zwischenmenschliche Kommunikation, genau dieses heute mit ihm machen zu dürfen, nämlich zwischenmenschlich über sein Wirken, über Gesundheit und das Leben kommunizieren zu dürfen. Herzlich willkommen, René Borbonus, in meinem Podcast.
Dankeschön, sehr, sehr gerne.
Ja, ich freue mich heute hier während deiner Workation mit dir mich austauschen zu dürfen. Und ich war wirklich sehr bemüht im Vorfeld dieses Podcasts, Informationen über dich zu eruieren. Ja? Und habe da, weiß ich ja auch, als ebenfalls Redner, dass du ein begnadeter Speaker bist, da auf den großen Formaten auch präsent bist und viel aber auch im B2B arbeitest. Aber letztendlich ist es so, so von deinem sonstigen Leben habe ich wenig eruieren können, außer dass du zwei tolle Söhne hast. Hast du Lust, uns ein wenig mit in dein Wirken
Also,
mitzunehmen?
ich glaube schon mal, dass man wenig findet, weil ich der Meinung bin, dass das die Leute wahrscheinlich auch gar nicht interessiert. Also ich komme aus dem Westerwald, ich lebe jetzt in Mittelfranken, ich lebe im ländlichen Raum, ich lebe sehr einfach, ich lebe sehr schlicht und ich glaube, dass in meinem Fall die Inhalte einfach eher im Mittelpunkt stehen sollten als die Person an sich. Und das ist wahrscheinlich schon der erste Grund. Aber ich habe als Redenschreiber angefangen, vielleicht beim Zugang zur Rhetorik. Das ist vielleicht ein bisschen interessant, weil die Leute dann auch verstehen, wie mein Zugang zur Rhetorik ist. Ich habe nämlich einen sehr handwerklichen Zugang zur Rhetorik. Ich habe als Redenschreiber gearbeitet, während des Studiums, auch danach. Ich habe für andere Menschen Reden geschrieben. Ich habe mich spezialisiert auf Politiker und auf Sportler. Also ich habe sehr viel politische Rhetorik gemacht. Ich habe aber auch Sportler begleitet und begleite Sportler, die den Zenit ihrer Karriere entweder erreicht oder überschritten haben. Darunter Handball-Weltmeister, Fußball-Weltmeister, Dirk Nowitzki habe ich begleitet in drei seiner letzten Speeches. Und das ist das, was ich beruflich mache. Und ich glaube, dass ein Punkt in der Rhetorik komplett unterschätzt wird, das ist Schönheit. Also ich bemühe mich sehr darum, Sprache schön zu machen, Worte schön klingen zu lassen, weil Schönheit etwas ist, was Menschen einfach komplett verbindet und in Resonanz bringt. Und deswegen halte ich mich auch so gerne an so schönen Orten auf wie diesem.
Schön. Ja, dir geht es nicht nur um die Inhalte, sondern auch um die Art und Weise, wie man kommuniziert. Und ich sage immer, so wie ich letztendlich die Leute anhalten möchte für die Bewusstheit für ihre Gesundheit, so hältst du die Leute an letztendlich für die Bewusstheit für Kommunikation oder bewusst im Austausch wirklich zu sein. Ist das richtig?
Ja, ich glaube einfach, dass Kommunikation und Rhetorik etwas ist, was viele einfach intuitiv sich aneignen, learning by doing. Aber einiges, glaube ich, in der Kommunikation ist kontraintuitiv sogar. Und ich glaube, dass wir manchmal den Stellenwert unterschätzen. Übrigens auch, was das Thema Gesundheit betrifft. Denn ich glaube ja, Kommunikation formt Beziehungen. Und es ist, glaube ich, wirklich kein Geheimnis mehr für die meisten, dass Beziehungen tatsächlich auch darüber entscheiden, wie gut es uns geht und wie vital wir durchs Leben gehen.
Und warum hast du dich ursprünglich mal, du hast gerade schon gesagt, dass du Redenschreiber warst, aber warum hat dich dieses Thema Rhetorik so gefixt? Gibt es da irgendwie einen
Es
Aha-Moment in
war
deinem
nicht
Leben, oder?
wirklich. Also eigentlich klassisch die beiden Motivationen. Ich habe also hinzu, weg von. Ich habe gemerkt, dass Worte sehr viel Kraft haben können und dass man Menschen sehr stark in Resonanz bringen kann, wenn man die richtigen Worte zur richtigen Zeit findet. Ich glaube bis heute daran, dass es unglaublich mächtig ist. Und ich habe natürlich auch unfassbar viele Situationen erlebt, in denen ich nicht gut kommuniziert habe, in denen ich sehr viel Schaden angerichtet habe, in denen ich Menschen Kummer bereitet habe und Schmerz. Und das möchte ich möglichst vermeiden. Also eigentlich die klassischen Motivationen: Freude gewinnen und Kummer, Schmerz vermeiden.
Und wer waren da so deine Idole auf deinem Weg oder deine Vorbilder?
Also es gibt auf jeden Fall einen Mentoren, Reimer Kleinwächter, bei dem habe ich sehr, sehr viel gelernt, mit dem habe ich sehr viel arbeiten dürfen, habe dann sehr viel Resonanz und Feedback und Supervision von ihm bekommen. Also ich glaube, dass der einen ganz wesentlichen Bestandteil daran hat, dass ich die Trainerpersönlichkeit bin, die ich bin.
Ich möchte hier gerne mal, ich habe im Vorfeld mir einen Podcast angehört von Laura Marlina Seiler, mit der du gesprochen hast. Da hast du gesagt, um einen Stein zu zertrümmern, brauchst du einen Hammer. Ein Herz kannst du zerbrechen mit einem falschen Wort.
Das habe ich gesagt. Das klingt sehr schön.
Ja, das klingt sehr schön, aber das zeigt auch, welche Macht letztendlich das ist. Und du hast selber gesagt, dass die Sprache eine konstruktive, aber auch destruktive Gewalt sein kann.
Ja, klar. Also ich glaube, das haben alle schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das noch nicht erlebt hat, wie schlimm das sein kann, wenn Kommunikation misslingt. Mhm. Und wie, ach, was für ein erhabenes Gefühl das sein kann, wenn man mit Menschen in Resonanz kommt. Und ich glaube, gerade wenn du Kinder hast, du hast es angesprochen, Eltern-Kind-Kommunikation ist somit die heikelste und bedeutsamste Kommunikation. Und da, glaube ich, weiß jeder, wenn das funktioniert, ist es wundervoll. Und wenn es nicht funktioniert, ist es eine Katastrophe. Mhm.
Und letztendlich hast du dir viel aufgebaut und selber realisiert. Was machst du so in all deinem Wirken am liebsten? Also sprich, sind es Vorträge, ist es B2B-Markt, ist es vor vielen Menschen möglichst dein Wissen teilen oder sind es kleinere Settings oder sowas wie die Workation jetzt, was du hier... Hast du so ein Fail?
Es ist die Mischung. Es ist wirklich die Mischung. Also ich brauche die Rede einfach, um selber auch Erfahrung zu sammeln. Also das wäre... nicht schön gewesen, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Mhm. Also auch viele Reden zu halten vor großem Publikum, dass ich auch da gefordert bin, damit ich einfach auch weiß, auf was bereite ich eigentlich meine Klienten vor. Ja. Ich brauche die Trainings, weil da mag ich natürlich auch die Entwicklung. Beim Vortrag sehe ich keine Entwicklung. Möglicherweise nimmt jemand was mit und verändert etwas. Aber im Training kann ich diese Entwicklung begleiten, ich kann sie fördern, ich kann sie forcieren, ich kann sie gestalten. Und das geht natürlich im intensivsten auch im Dialog. Ich arbeite auch im Dialog mit Menschen an bestimmten Redesituationen. Aber ich wollte nie nur eins machen. Also ich glaube, das befruchtet sich ja auch gegenseitig. Meine Erfahrungen, die ich mit anderen Klienten mache, darüber kann ich dann reden. Die Erfahrungen, die ich in der Rede mache, die kann ich im Training nutzen, um auch möglicherweise Vorbild oder auch negatives Vorbild zu sein mit den Erfahrungen. Ich glaube, das alles befruchtet sich gegenseitig. Und dann bin ich auch jemand, der im Grunde genommen nur nach Freude geht. Also inzwischen, das war sicherlich früher nicht so. Inzwischen, nach all den Jahren, entscheide ich nach Freude. Und das ist vielleicht auch eine Geschichte, die ich erzählen darf von Dirk Nowitzki, die mich sehr beeindruckt hat. Mhm. Er war nämlich ein begnadeter Handballspieler, kommt ja aus so einer Handballfamiliendynastie. Mhm. Er konnte richtig gut Tennis spielen und eben Basketball. Und er sagt selber, am besten war im Handball. Und im Basketball eigentlich am schlechtesten, weil da kam er, glaube ich, auch ganz spät oder später erst hin. Mhm. Aber er hatte die meiste Freude und hat sich dann für den Sport entschieden, der ihm die meiste Freude macht. Mhm. Und der Rest ist Geschichte. Und ich glaube fest daran, dass wenn man Dinge tut, die einen wirklich beseelen, die einen Freude machen, dann wird man auch gut darin. Mhm. Und dann ist das natürlich auch für andere wieder interessant. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Positionierungsstrategen mir abgeraten davon haben, Respekt zum Beispiel als Thema zu besetzen, weil ich ja eigentlich aus der klassischen Rhetorik komme. Und Respekt ist ja kein Rhetorikthema, es ist eher ein Kommunikationsthema. Und ich bin so froh, dass ich auf die nicht gehört habe, denn heute prägt das meine Arbeit sehr, ist ein großer Teil meiner Arbeit geworden. Auch das hier, ökonomisch macht das erstmal keinen Sinn, möglicherweise. Wie fast alle Dinge, die ich anfasse, ökonomisch erstmal keinen Sinn machen. Aber im Laufe der Zeit, wenn sich dann auch sowas etabliert, auch wie die Vocation hier, die bieten wir ja auch für andere an, die dann mitreisen können und das mitmachen können, irgendwann wird dann ein Schuh draus, auch wirtschaftlich. Aber mein erster Impuls ist immer, habe ich da Bock drauf, möchte ich das machen und geht's mir damit gut? Und dann kann ich, glaube ich, auch ein bisschen eine Kraft entfalten, die für andere dann auch interessant ist.
Ja, ein ganz wichtiger, auch gesundheitsförderlicher Aspekt, den du angesprochen
hast. Mit Sicherheit.
Und man merkt richtig, du brennst dafür. Ich denke, es ist deine Berufung, das, was du machst, das hast du dir so kreiert. Würdest du auch sagen, dass du das wieder machen würdest, wenn du jetzt zurückschaust mit allen Höhen und Tiefen? Oder würdest du sagen, eigentlich hat mich auch mal was anderes so interessiert, das hätte auch meine Berufung werden können.
Also ich habe das Privileg, dass ich mal als Altenpfleger arbeiten durfte.
Okay.
Ich habe Zivildienst da gemacht und habe dann noch 4,5 Jahre als Aushilfe dort gearbeitet. Mhm. Von daher habe ich ein anderes Leben kennengelernt. Ich habe auch eine Lehre gemacht, eine kaufmännische Lehre vor dem Studium. Also ich durfte ein paar andere Leben kennenlernen. Ich bin schon sehr dankbar, dass ich das hier machen darf. Warum? Weil es mir so eine Freude macht. Und ich glaube, das ist ein absolutes Privileg. Und mir ist durchaus klar, dass es viele, viele Menschen gibt, die ganz anders arbeiten müssen. Aber es ist ein absolutes Privileg, das machen zu können, was einem sehr leicht fällt. Mhm. Und mit Sprache umgehen, mit Sprache arbeiten, Sprache modellieren und Sprache zur Entfaltung bringen, das hat mich schon immer fasziniert. Und ich darf jetzt einfach das machen, was ich glaube, ich ganz gut kann und was mir eben auch Freude macht. Und das ist halt, du hast halt so gut wie keine Widerstände. Und das ist ein absolutes Privileg, das weiß ich auch.
Ich liebe ja auch das gesprochene Wort und Vorträge. Jetzt denke ich mal an eins der größten Formate mit Greater Gedankentanken. Erhältst du einen Tipp oder hast du einen Tipp, wie man sich am besten auf so eine Situation vorbereiten könnte, auf so einer Bühne vor 15.000 Leuten zu stehen? Der Tony Robbins, der hat sein Mikro-Trampolin immer dabei und macht dann seine Feueratmung. Hast du da bestimmte Rituale, die du einhältst?
Also habe ich. Also ich mache ein bisschen Atemwahrnehmung vor dem Auftritt. Also 4 Atemzüge in einer Minute, das sehr bewusst steuern. Mhm. Warum? Weil es eine Fokussierung ist. Habe ich mir nicht ausgedacht. Atemwahrnehmung ist eine der ältesten Fokussierungsübungen überhaupt. Mhm. Das hilft so ein bisschen, die Nervosität in geregelte Bahnen zu bringen. Ansonsten glaube ich, dass durch die Erfahrung, ich mache das jetzt 26 Jahre, bin ich immer noch aufgeregt. Ich halte das auch für einen absoluten Quatsch, wenn jemand sagt, ich bin so gar nicht mehr aufgeregt, beziehungsweise das kann schon sein, aber es ist kein gutes Zeichen, denn die gehört nun mal dazu, aber ich heiße sie willkommen, ich akzeptiere diese Aufregung vor einem Auftritt, weil sie nun mal dazu gehört und weil sie mich auch sehr präsent macht. Aufregung macht ja, ich kann nicht nervös sein und in Gedanken woanders, das ist der Punkt und das bedeutet, Nervosität macht Redner präsent und Zuhörer wollen das ja sehen. Die wollen keine perfekten, sehr glatten Vorträge. Mhm. Sie wollen Menschen sehen, die präsent sind. Also von daher habe ich kein spezielles Ritual. Übrigens, das vielleicht auch mal, das klingt, es ist nur eine Kopfsache. Es ist sehr viel einfacher, vor 15.000 Leuten zu sprechen, als vor 15 Leuten. Mhm. Im Prinzip, weil Wirkung entfaltet sich durch die Zuhörer, Atmosphäre modellieren die Zuhörer. Ja. Und wenn ich einen 18-Minuten-Vortrag, du hast es Greater jetzt genannt, einen 18-Minuten-Vortrag halte und da gibt es 4-5-mal Szenenapplaus, schwöre ich dir, wenn ich denselben Vortrag vor 15 Personen halten würde, gäbe es nicht ein einziges Mal Szenenapplaus, weil es völlig untypisch ist, dass sich diese Stimmung zwischen 15 Leuten entwickelt. Mhm. Und vieles ist einfacher. Du schaust an irgendeinen Punkt bei 15.000 Menschen und in dem Moment denken 300 Menschen, du schaust sie an und sie fühlen sich im Kontakt mit dir. Mhm. Also es ist vom Prinzip her einfacher, vor 15.000 Menschen zu sprechen. Es ist nur so ungewohnt. Und das ist, glaube ich, die Situation. Wir haben ja Angst oft vor Dingen, die wir nicht kennen. Mhm. Und weil das natürlich nicht modellierbar ist, im eigentlichen Sinn nicht trainierbar ist. Du kannst ja nicht 15.000 Leute in einen Raum setzen und sagen, ich trainiere jetzt eine Rede. Mhm. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung in dem Moment. Aber von der Wirkung her ist es einfacher, vor so vielen Leuten zu sprechen. Kannst du auf die Bühne gehen, sagst du, hallo Köln, und dann freuen die sich ja schon. Ja. Kannst ja mal im Seminarraum machen. Gehst du im Seminar und sagst, hallo Köln, dann weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Ja,
stimmt. Und du hast gerade das Thema Präsenz angesprochen. Du bist ja nicht nur im gesprochenen Wort präsent, sondern auch im geschriebenen Wort. Das heißt, du bist mehrfacher Autor, hast Bücher geschrieben wie die Kunst, ein liebenswerter Mensch, glaube ich, zu sein. Ich zähle jetzt bis 3 und als hättest du da deine 3 wesentlichen Themen mit eingeleitet, hast du Bücher über Relevanz, Klarheit und Respekt geschrieben.
Eine Trilogie. Im Grunde genommen ist das ja immer eine Einleitung. Also so funktioniert das in der Regel bei mir, dass ich ein Buch schreibe und aus dessen Substanz forme ich dann einen Vortrag. Also bei mir läuft das tatsächlich genau so. Also das ist tatsächlich oft die Initiation oder die Einleitung. Ja. Ja. Schön. Ich rede aber lieber und besser, als ich schreibe. Das, glaube ich, kann man auch sagen.
obwohl du hast einen sehr exklusiven Verlag mit deinen drei, mit deiner Trilogie. Insofern muss da schon gutes Material sein, sonst würden die sich, glaube ich, dessen nicht annehmen. Machen wir einen kleinen Bogen zu meinem Thema, der Gesundheit. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben über die Männergesundheit. Ich denke, es ist essentiell, weil wir immer noch durchschnittlich 5 Jahre weniger leben, obwohl wir nicht in kriegerische Abhandlungen verwickelt sind, zum Glück nicht und hoffentlich auch in Zukunft nicht. Und was zurückliegenden Generationen aber doch Lebenszeit gekostet hat, auf männlicher Seite. Wie siehst du das oder was glaubst du, weshalb wir Männer da immer noch 5 Jahre, sprich 2000 Lebenstage hinterherhingen?
Also ich kann ja nur spekulieren mit einem absolut nicht medizinischen Sachverstand. Möglicherweise liegt es auch an der Kommunikation. Also ich glaube, dass Frauen besser darin sind, Beziehungen zu gestalten, dass Männer möglicherweise häufiger auch mal den Sonderweg oder den Weg des einsamen Wolfes gehen. Mhm. Und es ist ja wirklich erwiesen, das ist jetzt keine Spekulation, dass wenn du sehr gute, tragfähige Beziehungen hast, dass das dem Lebensalter sehr, sehr dienlich ist. Also die Blue Zones, die wirst du kennen, brauche ich dir nicht zu erklären. Und deine Zuhörer werden die auch kennen. Da ist ja inzwischen auch wirklich, da gibt es ja viel Forschung, die zeigt, die wichtigsten Punkte auch für ein sehr vitales, stabiles und langes Leben sind zweifelsohne Ernährung, Sport ist da ziemlich weit vorne, aber ganz vorne sind wirklich soziale Aspekte. Also Teil einer sozialen Gemeinschaft zu sein, eines sozialen Gefüges zu sein und eben auch Hilfe zu bekommen im Notfall. Und es gibt diese wunderbare Netflix-Serie, wo diese Blue Zones beschrieben werden. Und da gibt es einen Moment, den ich wahnsinnig toll finde, wo gezeigt wird, dass in Japan gibt es eine der tragfähigsten Blue Zones, okay, also wo die Menschen wirklich alt werden, wo sich so 4, 5 Alte immer zusammentun und zum einen ein bisschen Geld in eine Gemeinschaftskasse geben, damit man in der Not Hilfe bekommt, finanziell, aber, das ist viel wichtiger, man ist füreinander da. Und wenn jetzt jemand ins Krankenhaus geht, sind die anderen 3 oder 4 oder je nachdem, wie viele in dieser Gruppe sind, dann eben auch vor Ort sie helfen, sie begleiten. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist. Das könnte ein Aspekt sein. Ja. Und ein anderer Aspekt könnte sein, dass sich möglicherweise Frauen ein bisschen mehr für die eigene Gesundheit interessieren. Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist aber meine vielleicht doch sehr eingeschränkt, dass Männer sehr schnell adaptiv sind. Ja, ja, das geht schon wieder weg. Ja, ja, das ist nicht so schlimm. Ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, was soll's, weitermachen. Und da hatte ich ja so ein bisschen mein Erweckungserlebnis letztes Jahr, als ich mal alle Vorsorgeuntersuchungen habe machen lassen, die man so machen kann und darf. Und dann mit Ärzten und den Fachärzten ja auch ins Gespräch gekommen bin. Und die mir sagten, das weißt du längst und ihr wisst das wahrscheinlich auch, aber ich wusste es nicht, dass man zwar nicht ausschließen kann, an Krebs zu erkranken, wenn man Vorsorgeuntersuchungen macht. Das ist klar. Aber man kann nahezu ausschließen, daran zu sterben, beziehungsweise an einigen Krebsarten. Es gibt ja sehr langsam wachsende Krebsarten, was weiß ich, Prostata, Niere, Darm. Mhm. Und wenn man da wirklich früh genug anfängt und die Intervalle einhält, kann man theoretisch ausschließen, daran zu sterben. Aber wenn man dann mal schaut, wie viele Menschen doch daran sterben, dann ist da, glaube ich, ein Riesengap. Also das habe ich begriffen und das werde ich auch in Zukunft ganz anders handhaben, auch durch ein paar Erfahrungen in der Familie natürlich, wo dann die Eltern erkranken oder was auch immer. Und dabei, das weißt du besser als ich, das könntest du uns vielleicht verraten, ich könnte mir vorstellen, dass Frauen einen besseren Sinn und einen besseren Blick auch für so etwas haben als Männer. Ich weiß es nicht.
Also erstmal möchte ich dazu sagen, früh erkannt ist nahezu jeder Tumor heilbar. Das ist ja das. Aber wir dürfen ihn früh erkennen. Und da ist die Vorsorge so wichtig, die du schon angesprochen hast. Und die Prävention, also was tun wir denn auch präventiv wirklich für uns? Und da, und das ist somit meine Essenz, die ich immer mal rausdefiniere, sage ich, uns fehlt es häufig nicht an dem Bewusstsein. Mhm. Ja, einfach bewusst im Jetzt sein und auch bewusst etwas für sich tun und nicht sagen, ich guck mir Fußball an und esse unbewusst eine Bratwurst dazu und trinke dazu ein Bier und sowas, sondern wir entstehen aus der kleinsten Struktur, nämlich einer Zelle, und die haben in unserem Körper verschiedene Funktionen, aber wenn wir die zu früh zumüllen, dann altert die zwangsläufig, ja, weil sie nicht mehr sich selber reinigen kann und. Und da können wir quasi fast schon den Bogen machen, auch zu das, was mich ja so fasziniert und das Thema Longevity, nämlich wirklich das größte Gut und das höchste Geschenk, was wir im Leben haben, nämlich ein möglichst langes Leben zu haben. Mhm. Ne? Und das ist es ja. Und es geht nicht nur um die Lifespan, also die reine Lebensspanne und dann mit 10 Medikamenten alt werden oder einen Gehwagen, sondern es geht darum, wirklich eine Healthspan zu haben. Deswegen sagen, ich habe mir vorgenommen, gesund 100 Jahre alt zu werden und möchte da möglichst viele mit auf die Reise nehmen. Und wenn man sich überlegt, dass viele sagen, ja, ich möchte zwar gesund alt oder möchte alt werden, aber letztendlich nicht alt sein, weil sie damit Gebrechen und Krankheit verbinden, ne? Dann ist das ein wesentlicher Aspekt, wo ich viele zu anhalten möchte, jetzt, hier und heute damit zu beginnen, was zu tun, ja, damit wir halt wirklich auch die Möglichkeit haben, weil Männer durchschnittlich ja nur 78 Jahre leben, das finde ich erschreckend wenig, ja, und wir haben aber alle dieses Potenzial, 100 Jahre alt zu werden, ja, und das sind kostbare 22 Lebensjahre, ne? Das finde ich dann schon... Ja, du hast gerade gesagt, du hast mal in der Altenpflege gearbeitet. Ja, spannend. Ja, weil ich habe ja auch so mit vielen sterbenden Menschen zu tun gehabt und da habe ich wirklich die Demut vor dem Leben gelernt und auch die Tatsache, wie wir wirklich zur Bewusstheit beitragen dürfen. Und du hast da mal einen schönen Satz gesagt, den ich hier gerne einmal nochmal wiedergeben möchte. Sprich mit den Menschen, bevor sie gehen. Das fand ich.
Also ich glaube ja, dass der Tod nicht nur Demut lehrt, sondern ich glaube ja, dass der Tod das Leben lehrt. Ich glaube, dass wir Menschen sind, wir verstehen im Kontrast. Das gilt auch in der Rhetorik übrigens. Das ist das Erste, was ich meinen Teilnehmern beibringe. Also Ruhe wirkt nur im Kontrast zur Dynamik. Dynamik wirkt nur im Kontrast zur Ruhe. Bewegung wirkt im Kontrast zur Starrheit. Und wir nehmen im Kontrast wahr und deswegen brauchen wir den Blick auf den Tod, um das Leben zu sehen. So sind wir. Leider, kann man fast sagen. Und deswegen lade ich immer ein, Memento Mori, ein bisschen Tod auch sich ins Leben zu holen oder den Blick auf den Tod, so ist die bessere Formulierung wahrscheinlich, den Blick auf den Tod sich ein bisschen ins Leben zu holen und ein bisschen zu integrieren, weil Blick auf Tod heißt auch Blick auf Leben. Das habe ich im Altenheim, das war wirklich, ich glaube, emotional die glücklichste Zeit meines Lebens. Weil natürlich siehst du Leid und du siehst Krankheit und du siehst Siechtum und du siehst Tod. Aber indem du das alles siehst, erkennst du auch den Wert von Jugend, Gesundheit, Schönheit und Leben. Und deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung gewesen. Und bis heute treibt mich das sehr, sehr um, wie man Memento Mori in den Alltag so integriert, dass man, mir ist es sehr oft Bewusstheit, dass man einfach das Leben sieht, einfach wahrnimmt und schätzt.
Ja, und gerade deshalb, weil du gesagt hast, das Leben schätzen, deshalb schätze ich jeden neuen Tag und beschäftige mich ja neben auch in unserem Quantum Health Projekt mit Stefan Friedrich, dem ärztlichen Kollegen, aber auch René Knopf, also unserem CEO, mit dem Thema, sodass wir auch diese Supplements hergestellt haben. Und du hast mich beim letzten Mal gefragt, das sind Longevity Supplements. Ich sage mal, das ist ein Unterschied. Früher hat man supplementiert, Nahrungsergänzungsmittel genommen, ja, weil die Nahrung das irgendwann nicht mehr hergibt. Heutzutage weiß man, dass es wieder dieses NMN Longevity Supplements gibt, die nicht nur die Energie optimieren, sondern wirklich die Langlebigkeit fördern. Und deshalb habe ich dir das heute hier einmal mitgebracht und würde mich freuen, wenn du das auch deiner Gesundheit zugute kommen lassen würdest und das mal antestest. Schließen möchte ich diesen Reigen gerne an dieser Stelle mit einem Zitat, was du gebracht hast bei Instagram in einem deiner letzten Posts, was da war. Zeit hat man sich, Zeit nimmt man sich. Ja? Ich glaube, so war der Wortlaut. Insofern danke ich dir vielmals, dass du dir heute für mich die Zeit genommen hast, in deinem Eingespanntsein hier in deiner Workation. Freue mich auf den abendlichen Vortrag, den ich deiner Zuhörerschaft hier oder mit ihnen in Austausch wortwörtlich in die Kommunikation gehen kann. Danke uns für unser Miteinander und hoffe, dass für euch einige sehr dienliche Impulse mit dabei waren. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Gesundheit für alle, der Podcast für mehr Gesundheitsbewusstsein und Eigenverantwortung für ein möglichst langes Leben, sagt Dr. Marc und René Bourbonus, danke dir vielmals für dein Sein und Wirken.
Danke dir, danke euch.
Alles Gute.